Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Taylor Christel zu Gast. Sie ist Psychologin und zertifizierte Kinderwunschberaterin und mit ihr spreche ich über starke Gefühle in der Kinderwunschzeit, wie zum Beispiel Neid, Wut oder Ärger. Gefühle, die stark sind, die meisten aber lieber nicht fühlen wollen und die in unserer Gesellschaft auch eher als unerwünscht gelten. Liebe Taylor, ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo Sally, vielen Dank.
Super, dann steige ich mal gleich ein. Viele kennen bestimmt in der Kinderwunschzeit das Sprichwort himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Was sagst du dazu im Kontext Gefühle und Kinderwunschzeit?
Ja, also ich denke, ein Achterbahn der Gefühle kennen vermutlich die meisten, die sich in dieser Lebensphase befinden. Ich sage immer zu meinen Klienten, mit der Entscheidung, ein Kind zu wollen oder zeugen zu wollen oder wie auch immer ein Kind ins eigene Leben kommen soll, dass man sich damit öffnet für die größte Freude im Leben vielleicht, aber auch möglicherweise das größte Leid. Ja, da sind wir auf einmal, haben wir mit Gefühlen zu tun, die wir ja sonst vielleicht gar nicht so kennen.
Und woran liegt das?
Dass wir mit großen Gefühlen zu tun haben.
Ja, dass die Gefühle so schnell so stark sind.
Ich denke, das kommt daher, weil es einfach eine große Tragweite hat, dieses Thema. Es geht um viel. Es geht um möglicherweise einen Lebenstraum oder eine komplett neue Lebensperspektive. Etwas, was ich mir schon immer gewünscht habe oder wir als Paar. Und wenn das nicht gleich klappt oder gar nicht klappt, dann muss ich ziemlich viel vielleicht umkrempeln und anders überlegen.
Das heißt, wenn wir von der Achterbahn sprechen, dann darf man sich das eigentlich nicht so vorstellen wie, ich steige da freiwillig ein, also sondern irgendwie, es geht dann halt irgendwie los, oder?
Ja, also ich glaube, die meisten beginnen, wenn sie überlegen, ja, jetzt könnte es vielleicht losgehen mit Kinderkriegen, dann haben sie erstmal eine große Vorfreude. Und wir haben alle die Bilder im Kopf, wie es dann aussehen würde. Man läuft durch die Straßen mit Kinderwagen und die allermeisten denken, es wird auch gleich klappen. Wir hören auf zu verhüten und dann wird alles gut, wir werden schwanger. Und da sind wir ganz hoch mit den Gefühlen erstmal in dieser Vorfreude. Bei manchen natürlich klappt es auch relativ schnell, aber bei vielen klappt es nicht so schnell. Und dann gehen wir vielleicht in jedem Zyklus durch diese Achterbahn. Am Anfang hoffnungsvoll und zuversichtlich und auch in den Kinderwunschkliniken. Ja, am Anfang jeder Behandlung ist eher sowas Positives und alles sieht gut aus und ganz hoffnungsvoll. So soll es auch so sein. Und dann irgendwann setzt vielleicht die Periode ein oder wir erleben eine Fehlgeburt oder wie auch immer und dann sind wir ganz schon weit unten.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel von der Achterbahn bleiben, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich zu schützen, indem man irgendwie weniger fühlt?
Ja, weniger fühlen ist nicht ganz so einfach bei uns Menschen. Also ich empfehle meinen Klienten, mit sich selber gnädig zu sein, weil wir einfach mit sehr intensiven Emotionen zu tun haben in dieser Lebensphase. Und manche von diesen Gefühlen kennen wir auch nicht unbedingt. Wir Menschen sind kontextbezogen, ja, und unsere Gefühle auch. Und wir haben dann mit Gefühlen zu tun, die wir vielleicht gar nicht in anderen Lebensphasen von uns kennen. Und dann finde ich es total wichtig, dass wir sagen können, ja, okay, ich sehe, da ist bei mir selber irgendwie eine große Wut oder eine große Traurigkeit und ich kann es sehen und ich kann es annehmen und ich kann mit mir selber gut umgehen und sagen, es ist in Ordnung, das so zu fühlen. Ja. Ich arbeite gerne mit einer Idee oder mit einem Konzept von einer Kollegin von mir, von Stefanie Neubrand. Sie spricht von der Empathie, also die Empathie für sich selber. Und das finde ich eine ganz tolle Idee, sich so als Gegenüber zu sehen. Und so wie viele von uns sehr gut mit anderen verständnisvoll sein können und wohlwollend auf den anderen schauen können. Manche von uns können das nicht so gut bei uns selbst anwenden. Und mit dieser Empathie ist die Idee, das können wir auch trainieren, dass wir den Blick ein bisschen verändern, ein bisschen weicher werden lassen, ein bisschen wohlwollender auf uns selbst schauen.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Als Psychotherapiemethode, glaube ich, wird das auch manchmal Self-Compassion, also Selbstmitgefühl genannt.
Genau, ja, also das ist, die Stefanie Neubrand würde sagen, die Empathie ist sozusagen die Vorstufe, genauso ja. wie wir die Empathie haben, bevor wir das Mitgefühl für andere erleben können, brauchen wir auf die eigene Ebene genauso etwas, was vergleichbar ist mit der Empathie, genau. Aber ja, es geht dann in diese Richtung, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, selbst Mitleid oder Compassion zu erleben für uns selber, genau.
Ja, und jetzt sind wir nämlich schon mittendrin beim Umgang. Finde ich auch schön, dass du es gerade nochmal betont hast, dass es zwei verschiedene Schritte sind. Also erstmal geht es ja darum, überhaupt wahrzunehmen, was ich fühle. Und du hast ja auch gerade gesagt, starke Wut oder starke Traurigkeit, ne? Das heißt, die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Gefühle in ihrer Intensität zu mindern, weniger fühlen wollen, das ist jetzt so erstmal nicht möglich.
Nicht unbedingt, nein. Also wir können immer schauen, was bräuchte ich, damit irgendwann die Wut nicht mehr so groß ist oder die Traurigkeit. Da können wir schauen, was wir im Leben oder in unserer Einstellung verändern können. Aber die Gefühle können wir im ersten Moment gar nicht so gut steuern. Da sind wir Menschen nicht so gut drin, zu sagen, und heute bin ich anders oder heute fühle ich anders. Das funktioniert nicht so gut. Aber wir können die Vorstellung ein Stück weit auch verändern und damit dann auch die, ich sage jetzt mal, vielleicht die Wucht dieser Gefühle ein bisschen abmildern. Dafür finde ich auch wichtig, dass wir mit erreichbaren Zielen zu tun haben. Das ist so das, was beim Thema Schwangerschaft so schwierig ist im Vergleich zu anderen Sachen wie irgendwie ein Studium zu beenden oder einen Job zu kriegen, ein Haus zu bauen, andere größere Ziele im Leben. Dafür können wir wirklich was tun und viel Zeit investieren oder wie auch immer das, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und beim Thema Schwangerschaft haben wir es einfach nicht in der Hand. Wir können eine Schwangerschaft nicht herbeiführen oder irgendwas dafür tun, dass es unbedingt klappt.
Ja, und die meisten tun ja schon die Dinge, die sie tun können. Also tracken ihren Zyklus, genau. Gehen in die Kinderwunschklinik und genau. So weiter und dann darüber hinaus. Ne? Und haben diese intensiven Gefühle auch Vorteile?
Also die haben Vorteile, indem sie uns natürlich dazu bringen können, mit etwas weiterzukommen. Also wie du gerade angesprochen hast, klar, wenn ich eine große Sehnsucht habe, wenn die Wut groß ist, weil irgendwie alle um mich herum schwanger wurden oder schwanger sind und ich noch nicht, dann kann mich dazu bringen, mehr zu tun, wie eben meinen Zyklus zu tracken oder auch ein Kinderwunschzentrum aufzusuchen oder sonst irgendwas, was auch wirklich helfen könnte. Dafür sind Gefühle vielleicht ganz gut, solange sie nicht uns in der eigenen Beziehung zu uns selbst oder auch unsere anderen Beziehungen zu anderen Menschen stören, würde ich sagen.
Das heißt sowas wie, ich bin sauer auf mich selbst, dass ich jetzt schon wieder geheult habe, weil ich traurig bin. Da würde mich das behindern. Oder ich bin zickig zu meiner Kollegin, weil ich so viel Spannung habe.
Genau, ja. Oder weil sie schwanger ist und ich nicht. Mhm. Und sowas, da können diese Gefühle, weil sie eben eine große Intensität mitbringen, auch wehtun oder auch schaden.
Ja, und Schaden ist ein wichtiges Stichwort. Die Gefühle, die finden ja in unserem Körper statt, auch wenn sie auf ihrer eigenen Ebene psychologisch, mental, emotional sind. Mhm. Können diese Gefühle die Wahrscheinlichkeit verringern, dass eine Schwangerschaft eintritt?
Nein, die Forschung gibt nicht her, dass Stress oder irgendwelche anderen intensiven Gefühlen die Möglichkeit, schwanger zu werden, zu beeinträchtigen. Also das glaube ich nicht.
Ja, und was man, glaube ich, eher in Studien schon gesehen hat, ist, dass wenn Menschen zum Beispiel wenig Fertigkeiten haben, um mit den intensiven Gefühlen umzugehen, dann gibt es zum Beispiel keine Lösung für, wo bekommen wir das Geld her? Oder es gibt keine Lösung für, wie schaffen wir die Termine? Oder es gibt keine Lösung für, wie können wir Sex haben, wenn wir jetzt eigentlich sozusagen von der Libido her jetzt nicht so richtig Lust haben. Und dass das eher Folgen von nicht gut bewältigten Emotionen sind, aber nicht die Gefühle selbst. Jetzt möchte ich mal auf die Gefühle, die ich am Anfang genannt habe, auch nochmal einzeln eingehen. Und als erstes mal auf das Gefühl Neid. Ist ja super unangenehm. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich auf andere neidisch bin?
Nein. Ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl. Also ich weiß, meine beste Freundin als Kind, die hatte wahnsinnig viel Geld und ganz tolle Spielzeuge. Das hatte ich nicht immer oder nicht in dem Ausmaß. Das kennt jeder von uns. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind kontextbezogen, wir Menschen, und nicht nur persönlichkeitsbezogen. Also wenn ich selber gerne schwanger wäre und sehe, wie andere um mich herum schwanger werden und ich selber nicht, dann hat es mit diesem Kontext zu tun und nicht, weil ich grundsätzlich anderen Menschen nicht das Schönste im Leben gönne. Das ist es gar nicht. Aber es ist ein intensives Gefühl und nicht unbedingt angenehm.
Und was mache ich dann damit?
Ja, also Neid, ich sehe das so, Neid bringt so eine Wucht mit sich. Es hat viel Energie und diese Energie muss irgendwie fließen. Und die kann entweder auf eine destruktiven Art und Weise fließen, indem ich zum Beispiel ja ganz negativen Gedanken gegenüber anderen Menschen habe, also bis hin zu Missgunst möglicherweise, weil die schwanger sind und ich nicht. In dem Fall große Wut auf andere haben, oder ich kann diesen negativen Gedanken auch an mich selber richten, auf mich richten und denken, oh, boah, bin ich ein schlechter Mensch, weil ich das meiner Schwester oder meiner Freundin oder wem auch immer nicht gönne, dass die jetzt ein Kind bekommen. Das ist natürlich eher von Nachteil. Aber diese Energie, die kann auch so eine Produktivität auch erzeugen. Du nennst das, glaube ich, die Kinderwunschenergie. Hast du es, glaube ich, schon mal genannt?
Stimmt.
Dieses in Aktion kommen, viel tun zu wollen. Ich glaube, das ist etwas, wofür die Neid auch da ist, uns ein bisschen anzutreiben. Einfach diese Energie irgendwie auf einer positiven Art und Weise auszulassen. Ja, dass wir in Aktion kommen und viel tun. Nur ist es eben bei der Schwangerschaft schwierig, weil es keinen Trainingseffekt gibt, wie anders als jetzt beim Leistungssport. Wenn ich sehe, ach, der andere hat den ersten Platz bekommen und ich nicht, dann kann ich diesen Neidgefühl nutzen, um einfach weiterzumachen, weiter zu trainieren. Bei der Schwangerschaft hilft das nicht, aber wir könnten es nutzen, um zu sagen, okay, ich lasse die Energie in eine Richtung fließen, die mir dann wirklich auch hilft. Ja, eben in, ich bin dann gut zu mir selber. Ich lege einen Pausentag ein oder wir als Paar und gehen schön essen und machen einfach schön was Schönes miteinander. Also ich kann die Energie auch nutzen, um mich wirklich auch zu stärken oder uns in der Partnerschaft auch zu stärken.
Ja, und ich finde, du hast es jetzt sehr schön erklärt. Und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, wenn man das mit sich selber macht, dann dauert das mindestens so lange, wie du das gerade erklärt hast. Es geht also nicht Neid, Restaurantreservierung. Weil das wäre eher sowas wie, ich drücke mein Gefühl weg, sondern genau. Du hast ja jetzt Schritt für Schritt durch die Gedankenwelt geführt und gesagt, okay, erstmal nehme ich dieses intensive Gefühl wahr und dann stelle ich fest, welchen Namen es trägt. Und jetzt, das war jetzt für uns hier in dem Gespräch nicht so schwer, weil ich ja gesagt habe, lass mal über Neid sprechen. Aber wenn ich so ein super intensives Gefühl fühle, dann kann ich ja manchmal auch gar nicht auf den ersten Fühl sagen, wie es heißt.
Ja, das so ist es. Manchmal erleben wir sowas auch körperlich. Ja? Also ich höre immer wieder auch von Klienten, die sagen, da saß ich irgendwie im Raum und da hat die Kollegin erzählt, sie ist schwanger und auf einmal wurde es mir total heiß oder ich habe gemerkt, ich muss aus diesem Raum raus, ich kann es nicht aushalten. Ja? Also das und das ist vielleicht, ja, hat vielleicht auch was mit Neid zu tun, aber das ist einfach ein ganz intensives Gefühl, was wir vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen auch erleben. Und nicht gleich wissen, wohin damit oder was das ist oder was es mit uns genau macht.
Und in dieser Beispielsituation sollte man dann eher die Zähne zusammenbeißen oder dem Impuls folgen? Was wäre dein Tipp?
Also ich bin eher ein großer Befürworter dafür, auch in die Selbstfürsorge zu gehen und denke, es ist erlaubt, an der Stelle zu sagen, ach, ich gehe kurz raus und sorge gut für mich, ruf vielleicht jemand an, mit der ich reden kann. Und ja, also da würde ich sagen, je nach Situation bedingt natürlich, aber am allerbesten in der Situation für sich selber sorgen. Und ich würde sagen, Frauen, die jetzt schwanger werden möchten, müssen jetzt auch nicht unbedingt auf Babyparty gehen oder die Ansprechperson sein für alle Freundinnen, die schwanger sind und über ihre Schwangerschaftsbeschwerden sprechen möchten. Das muss nicht sein. Und an der Stelle darf man sich auch schützen und sich rausnehmen und genau, einfach gut für sich sorgen. Genau.
Ja, und es gibt ja zum Glück relativ wenige Situationen im privaten oder beruflichen Kontext, wo wirklich gar kein Rausgehen möglich ist, ne? Überall, wo es Pausen für die Toilette gibt, gibt es auch eine Möglichkeit, vielleicht nicht immer sofort, aber wo es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich einen Moment aus dem Geschehen zu entfernen und mal durchzuatmen und halt empathisch kurz einen Moment bei sich selber zu sein. Darum geht's, oder?
So ist es, auf jeden Fall. Es bringt auch nichts aus meiner Sicht, das zu verdrängen oder versuchen wegzuschieben. Das wird sich dann auf einer anderen Art und Weise zeigen. Im besten Fall, ja, wie du sagst, empathisch sein, einfach sagen, okay, es ist jetzt so und es geht mir damit nicht gut. Und das ist in Ordnung. Es muss uns nicht mit allem gut gehen. Und diese Gefühle dürfen auch da sein. Und ich finde das total berechtigt, zu sagen, mir geht es im Moment damit nicht gut und ich schütze mich. Und im allereinfachsten Fall vielleicht auch oder im besten Fall können wir auch vielleicht mit der Person oder mit den Menschen drüber sprechen oder dass die Person Bescheid weiß, wenn ich irgendwie komisch reagiere, dass es damit zusammenhängt, weil wir unsere Gefühle nicht einfach immer unter Kontrolle haben oder Kontrolle haben möchten, können, wie auch immer. Das ist nicht notwendig und trotzdem ist es für die Beziehungsgestaltung manchmal ganz gut, wenn die andere Person Bescheid weiß.
Ja, und viele haben ja am Arbeitsplatz Sorge und sagen zu Recht, also die Vereinbarkeit von Kinderwunsch und Karriere, die ist noch nicht da. Und trotzdem kann ich aber aus meiner Erfahrung sagen, ich habe schon viel mehr Entgegenkommen am Arbeitsplatz gesehen, als man jetzt mal vielleicht so denken würde. Und das heißt gleichzeitig nicht, man muss alles erzählen. Aber ich glaube auch da nochmal zu gucken, habe ich eine Freundin, die da clever ist, mit der ich mal ein paar Strategien ausarbeiten kann, wie ich jetzt meine Situation verbessern kann. Und sie wird dann vielleicht nicht perfekt, aber sie wird ein bisschen besser, als sie jetzt ist.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also da haben wir durchaus Möglichkeiten, ja auch am Arbeitsplatz zu besprechen, was bräuchte ich oder zu überlegen, was bräuchte ich, damit es mir nicht so schlecht geht oder damit es mir besser gehen könnte, auch wenn solchen Situationen hochkommen. Oder dass ich sage, ich vereinbare mit meinen Vorgesetzten, dass ich ein paar Tage in der Woche im Homeoffice arbeite oder wie auch immer, damit einfach die Konfrontation möglicherweise nicht so groß ist, wenn jemand beispielsweise am Arbeitsort schwanger ist.
Was würdest du denn jetzt, wenn ich zu dir kommen würde als Klientin und ich würde dir sagen, boah, Taylor, also ich bin dauernd neidisch und das muss aufhören, ich halte das nicht mehr aus und dann kriege ich auch Streit mit meinem Partner. Wie könnten wir da vorgehen?
Ja, also zum einen würde ich sagen, wir brauchen, ich habe vorhin erzählt, erreichbare Ziele. Schwanger zu werden ist einfach nicht ein Ziel, was wir selber erreichen können. Da können wir nur bedingt was dafür, wenn wir schwanger werden. Klar, wir müssen irgendwie die halbe Miete zahlen, in Kinderwunschzentrum gehen oder eben Geschlechtsverkehr mit dem Partner haben zum richtigen Zeitpunkt. Das können wir tun, aber mehr können wir eben nicht tun. Und wenn dieses Gefühl kommt, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir jeder für sich, aber auch in der Partnerschaft schauen, okay, woran können wir tatsächlich arbeiten, was uns gut tut? Sei es zu sagen, wir schauen, dass diese Lebensphase, so schwer und anstrengend wie sie ist, dass die Partnerschaft stärkt, ne? Oder dass wir auch als Individuen stärker da rauskommen, egal wie es eben ausgeht oder ja, wie das Leben dann später aussieht, dass wir Möglichkeiten finden, Strategien finden, vielleicht neue Hobbys finden, Dinge finden, an die wir wirklich arbeiten können und weiterkommen können und wo wir dann auch ein Art Erfolgserlebnis spüren, weil wir das einfach bei diesem Thema nicht in der Hand haben, ob wir schwanger werden oder nicht. Und da, glaube ich, brauchen wir eben andere Themen, oder Sichtweisen, die uns helfen, Ziele zu finden, die wir erreichen können. Ich nenne das gerne auch die Horizonterweiterung mit meinen Klienten. Viele kommen zu mir, wo das Thema Neid ein großes Thema ist, die leben mit einem Tunnelblick. Alles dreht sich um dieses Thema. Und natürlich sehen sie dann auch überall nur dieses Thema. Dann kommen nur irgendwie Werbung über Pampers und man sieht nur schwangere Frauen um sich herum. Aber wenn wir es schaffen, das Horizont zu erweitern, dass wenn ich in meine Zukunft schaue, nicht nur mich mit schwangeren Bauch sehe oder mit kleinem Kind, sondern mein Blick ein bisschen nach links und nach rechts schweifen lasse und guck, was könnte da sonst noch sein? Könnte es sein, dass da ein ganz tollen Urlaub auf dem Horizont sein könnte, worauf ich mich sehr freuen könnte oder wir uns freuen könnten. Oder möglicherweise ein Berufswechsel. Ich erlebe, dass Frauen und Paare das Leben so ein bisschen stillstehen lassen in dieser Lebensphase. Erst dann machen wir das. Wenn wir schwanger sind, dann ziehen wir um. Oder wenn ich dann nach Elternzeit dann wieder mit der Arbeit einsteige, dann wechsle ich meine Arbeitsstelle oder meinen Beruf. Und ich sprich eher dafür zu sagen, was möchte ich gerne im Leben erreichen? Und das kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sein oder auf verschiedenen Modalitäten. Und das vielleicht auch jetzt schon irgendwie zu tun oder zumindest ein paar Sachen ins Rollen zu bringen, die nicht nur von diesem Kinderwunsch abhängig sind.
Ja, und wenn ich jetzt nochmal mein Konzept der Wunschenergie bringe, dann würde ich sogar sagen, es kann sogar okay sein, für diese Wünsche noch nicht mal was konkret ins Rollen zu bringen, aber dass ich zumindest diesen Wunsch fühlen kann, dass ich sagen kann, es wäre so cool, wenn ich einen Job hätte, der ist so und so.
Ja.
Und dass ich diese Wunschenergie überhaupt ein bisschen spüre und die für mich greifbar ist. Und dann kann ich im Hier und Jetzt überlegen, ist es realistisch, dass ich Schritte mache. Aber wie du sagst, wenn das Leben nur noch um einen Wunsch kreist, dann ist es völlig klar, dass davon meine Stimmung 1:1 abhängt.
Natürlich, genau. Und wir können, also mit dieser Wunschenergie, was wir damit machen können, ist eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder schauen, was würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich diesem Wunsch näher komme, sei es einen anderen Beruf anzugehen oder einen Urlaub zu machen oder eben noch was anderes. Oder auch der Wunsch zu haben, Ich möchte, dass es mit mir nicht so viel ausmacht, wenn jetzt eine Freundin sagt, sie ist schwanger beispielsweise. Auch dafür können wir heute Dinge tun, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass irgendwann das mehr in diese Richtung geht. Und das fängt erstmal mit dem Denken an oder mit dieser Vorstellung. Genau.
Genau. Und Freude und Glück sind ja Gefühlsmomente, die sich in der Regel nicht vorprogrammieren lassen, nicht erzwingen lassen. Und manchmal ist dann eben auch so ein Glücks- und Freudegefühl dabei. Aber auch wenn diese Gefühle nicht kommen, kann ich das betrachten und sagen, ich finde das wertvoll. Und dann bin ich schon mal einen Schritt weiter, als wenn ich nur mein problematisches Gefühl fühle, was mit meinem Kinderwunsch zusammenhängt.
Genau. Da je mehr ich die Möglichkeit oder Fähigkeit habe, so ein bisschen meine Gefühle mit ein bisschen Distanz zu sehen, dann bin ich nicht mehr nur in diesem Gefühl, sondern kann dieses Gefühl sozusagen von weitem sehen, kann aber im besten Fall auch sehen, was für andere Gefühle da sind. Und dann diesen anderen Gefühlen, die vielleicht noch ein bisschen positiver sind als jetzt Wut oder Neid oder Traurigkeit, da kann ich sehen, ach, aber da ist noch irgendwie eine Freude darüber, dass ich das zusammen mit meinem Partner irgendwie durchstehe oder dass wir jetzt Zeit haben, uns was anderes zu widmen oder einen Urlaub zu machen oder wie auch immer. Da haben wir dann die Möglichkeit, ein bisschen zu adjustieren oder zu gucken, in welches Gefühl möchte ich jetzt mich reinbegeben, selbst wenn wir das nicht komplett steuern können. Aber wenn wir diese Distanz haben, zu sehen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt nach hinten, ich sehe, die Wut ist da, ich sehe, die Traurigkeit ist da, aber ich sehe, das ist auch da und Dankbarkeit ist auch da. Und dann habe ich plötzlich, schwimme ich nicht nur sozusagen in diesem negativen Gefühl, sondern habe eine weitere Perspektive.
Ja. Und jetzt mal zu einem anderen Gefühlsbereich, Wut und Ärger. Gibt es einen Unterschied zwischen Wut und Ärger?
Wut und Ärger. Jetzt muss ich kurz überlegen, ja. Also ich komme aus einem englischsprachigen Raum. Mhm. Ich überlege, wie ich das gerade im Englisch übersetzen würde. Das würde mir vielleicht helfen. Wie würdest du diese Begriffe vielleicht anders definieren?
Ja, also im Deutschen sind die ja ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, wenn ich so denke an, ich bin wütend auf etwas, dann kommt bei mir ganz schnell so eine Assoziation, dass die Wut will auf das Ding drauf. Also sowas in Richtung Aggression. Mhm. Und bei Ärger über etwas habe ich eher das Gefühl, es geht darum, dass ich jetzt an eine Situation denke und ich bin ärgerlich über etwas, was mir passiert ist. Aber jetzt bitte nicht im Duden nachgucken, ja, und sagen, Sally, das war falsch. Also ich würde sagen, ja, vielleicht gibt's Unterschiede, vielleicht aber auch nicht.
Ja, vielleicht. Also wenn ich das so höre und jetzt überlege, Ärger hat vielleicht ein bisschen mehr mit mir zu tun und die Wut sucht vielleicht auch einem Entschuldigen vielleicht auch oder etwas, ja, wie du sagst, worauf, ja, wem gehört diese Wut sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was gar nicht so einfach ist in dieser Lebensphase, weil es gehört irgendwie niemanden. Keiner trägt irgendwie die Schuld, dass jemand nicht schwanger wird, in den allermeisten Fällen. Ja. Ja. Es ist einfach so und da ist niemand schuld dran, dass es so ist. Und deshalb tun wir uns ganz schwer mit diesem Gefühl an der Stelle, weil wir nicht wissen, wohin damit.
Ja.
Und genau, und im schlechtesten Fall oder im schlimmsten Fall richten wir es dann auf uns selbst.
Ja, oder jetzt mal angenommen, ich ärgere mich total über meine Freundin, weil die weiß, dass ich eine Kinderwunschbehandlung mache und jetzt schickt sie mir irgendwie 10 verschiedene Babystrampler, weil sie jetzt selber da sich einen aussuchen will. Kann eine Freundschaft an sowas kaputt gehen?
Ich glaube schon, dass Freundschaften daran kaputt gehen können, wenn wir nicht gut und offen miteinander kommunizieren können. Ich erlebe auch, dass Klienten sagen, es ist ganz komisch. Also mit der einen Freundin, da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass die schwanger ist. Aber es gibt eine andere oder die eigene Schwester oder irgendwas ist anders, wo wir sagen, das kann ich kaum aushalten. Ja, das macht mich so wütend bei der Person. Und ich erlebe, dass zum einen hat es damit zu tun, wie sensibel die andere Person dafür ist, für meine Situation, dass die sich einfach in meine Position reinversetzen können oder eben nicht so gut, ja, und sprechen, ja, vom Schlafmangel oder wie auch immer, weil es so unbequem ist jetzt mit dem großen Bauch. Das würde, glaube ich, niemanden sagen, der wirklich verstehen kann, wie es mir geht, wenn ich nicht schwanger bin und schwanger werden möchte. Also zum einen brauchen wir möglicherweise eine gewisse Sensibilität von der anderen Person, aber wir brauchen auch aus meiner Sicht die Kommunikation. Manchmal brauchen Freundschaften auch oder Freundinnen auch eine gewisse Anleitung, ja, wie sie mit uns umgehen. Sei es, wir sagen, du, ich weiß gar nicht, wie es mir damit gehen wird und erlaube mir vielleicht einfach dann zu sagen, heute ist das für mich nicht der richtige Tag, darüber zu sprechen, können wir vielleicht einfach über andere Dinge sprechen, die nichts mit Schwangerschaft zu tun haben, ja, wenn gerade irgendwie die Periode eingesetzt ist oder etwas passiert ist, was uns einfach betrübt und wir sagen, heute bitte nicht. Wenn die Freundin oder der Freund oder wie auch immer das annehmen kann und sagen kann, ja, klar, natürlich, überhaupt kein Thema, dann hat die Freundschaft ganz gute Chancen, da gut durchzukommen. Was ich aber auch erlebe, ist, dass es hauptsächlich diese Phase mit Schwangerschaft, die so schwierig ist. Und sobald ein Kind da ist, also von der Freundin oder von Geschwistern, dass dieses Neidgefühl oder diese große Wut, dass die ein bisschen schwächer wird. Dann ist dieses Kind da und wir können möglicherweise auch eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen und merken, das ist nicht mein Kind. Ja. Und dann haben wir nicht mehr unbedingt mit diesen Gefühlen zu tun. Und deshalb sage ich auch manchmal, dass es in Ordnung ist mit manchen Freundschaften, können wir vielleicht einfach eine Pause einlegen oder wir sagen, wir sehen uns nicht, wir telefonieren, aber dann steht eben diese Schwangerschaft vielleicht nicht so im Raum. Auch das finde ich eine gute Lösung. Aber allerbesten Fall, wir können mit der Person darüber reden.
Das finde ich schön, wie du das jetzt erklärt hast. Wir sind ja auch ein bisschen genetisch darauf programmiert, eben Kindern, die sich nicht selber schützen können, denen gegenüber nicht Wut zu empfinden. Also es hat ja schon auch einen genetischen Anteil. Kindchenschema haben viele schon mal gehört. Genau. Das kennt man auch von Babykatzen und Welpen und so. Und ne, an manchen Stellen ist das, was wir so genetisch an Gefühlsspektrum haben, macht uns halt Probleme. Du hast es auch schon erwähnt, ne? Beim Leistungssport ist dieses Neid und Ansporn, das ist auch etwas, was tief in unseren Genen ist, genau, so schnell sein zu wollen wie die anderen und dass unsere Spiegelneurone, die wir haben, uns da wirklich auch eine tiefe Rückkopplung auf Gehirnebene geben, die uns antreiben kann. Und Sprinter sind immer schneller, wenn man die zu zehn nebeneinander laufen lässt, als wenn man die einzeln laufen lässt. Und da geht's halt ein bisschen darum, dann zu gucken, ne, wo ist etwas vielleicht nachteilig, wo ist etwas vorteilhaft und wie kann ich mich da ein bisschen so durchwursteln oder durchschlängeln? Ja, und manchmal ist es aber auch so, du hast jetzt ein Beispiel gegeben, wie man sehr angemessen und diplomatisch in so einer Situation reagieren kann. Manchmal sieht man die Gefühle aber ja sofort im Gesicht an. Wenn ich jetzt vor Wut losheule, dann, ja, was mache ich dann?
Also manchmal können wir echt gar nichts dafür oder dagegen. Und das ist, wir sind alle nur Menschen. Und ich glaube, wir dürfen gerade in dieser Lebensphase nichts Übermenschliches von uns erwarten. Und da wäre auch einfach die Hoffnung, dass mein Gegenüber, ja, die Freundin, das auch aushalten kann oder auch sagen kann, es ist in Ordnung, ja, ich weiß, wie das ist, möglicherweise, oder ich sehe, wie du leidest und das ist in Ordnung. Dann haben wir eben mit der Empathie zu tun. Das können wir zum Glück viele von uns noch besser als die Empathie, aber eben dieses, ich sehe dich, ich habe Verständnis dafür und das wird jetzt unsere Freundschaft nicht kaputt machen.
Ja, finde ich voll schön, das Beispiel, was du gesagt hast, ich sehe, wie du leidest, weil manchmal kann ich vielleicht etwas nicht verstehen. Oder mir fällt es schwer, ich bin in einer ganz anderen Situation, aber jemanden zu sagen, ich sehe, wie schwer wie das für dich ist, das kann meistens der andere auch gut nehmen, weil dann nicht dieses kommt, ja, aber weißt du doch gar nicht, weil bei dir war es ja so und so.
Genau, wir brauchen in dieser Situation nicht diese gar nicht so hilfreichen Kommentare, wir brauchen einfach dieses gesehen zu werden. Und da ist, ja, das können wir auch als, das können wir den Menschen geben, ja, wir in der Beratung, aber auch Angehörigen, Partner, Freunde, wie auch immer, einfach dieses, ich sehe es und das muss ganz schön schwierig sein.
Ja, in der Regel ist es so, auch wenn Gefühle super intensiv sind, wenn man denen Raum gibt und sich einen Schluck Wasser holt, kurzes Fenster aufmacht, mal durchatmet und mal stoppt, was eigentlich gerade parallel läuft, ne? Die Serie, das Gespräch, der Einkauf, dann dauert es auch meistens nicht so lange, fühlt sich ewig an, aber wie lange würdest du sagen, dauert so ein wütender Heulanfall bei einem Erwachsenen?
Ach, ja, vielleicht höchstens vielleicht 10 Minuten, ja, also wir heulen ganz stark, selten so viel, bevor wir uns wieder beruhigen können oder uns ablenken lassen können oder wie auch immer. Also ich würde sagen, es tut gut und ist vielleicht manchmal ganz wichtig, das rauszulassen, ja, oder die Wut rauszuschreien. Ja, ich sage auch immer, wir haben wenig Möglichkeiten in der Gesellschaft irgendwie zu schreien, einfach so. Ja, das machen Kinder viel besser als wir Erwachsenen. Aber manchmal wäre es vielleicht gut, einfach ins Auto zu setzen, in den Wald zu fahren und loszuschreien. Die Wut muss manchmal einfach raus. raus. Und auch das finde ich völlig in Ordnung. Oder die Traurigkeit, die darf fließen. Und je besser wir darin werden, diese Gefühle auch einen Platz zu geben, desto kleiner dürfen die auch werden. Das ist mein Erleben. Wenn wir Gefühle ganz stark unterdrücken oder versuchen, keinen Raum zu geben oder uns schlecht dafür fühlen, weil wir das eben fühlen, dann zeigen sie sich auf einer anderen Art und Weise, die vielleicht nicht so gewünscht ist in dem Moment.
Ja, und deinen Vorschlag finde ich gut. Und ich bin jetzt nicht so die Mega-Yoga-Expertin, aber ich weiß, dass es eine Position gibt, ich glaube, die heißt Löwe, wo man sich so hinkniet und dann so nach vorne fallen lässt in Vierfüßlerstand. Und dann soll man auch ganz laut, ich mache es jetzt hier nicht so laut, weil manche hören ja mit Kopfhörern, aber man soll dann wirklich so laut, wie man kann. Und die ganzen Ideen, so wie Yoga entstanden ist, ist ja alles total alt schon. Und es geht aber ja darum, dass Dinge fließen können. Und das hast du auch gerade erklärt. Ne? Also wer dann halt zu sowas Zugang hat, da kann man ruhig mal die Yoga-Lehrerin fragen, ob die das irgendwie mal einrichten kann, dass man einen Löwen einbaut und sich da auch helfen zu lassen.
Das tun wir ganz automatisch. Also Geräusche von uns geben, bei anderen intensiven, also wenn wir was Schweres tragen, also physisch tragen, dann manchmal geben wir auch irgendwie Laute von uns. Oder wenn was intensiv ist. Ja, das auch natürlich im Sexualerleben geben wir Geräusche von uns, die wir vielleicht noch sonst nicht beim Einkaufen oder sonst. Und das ist, wenn es intensiv ist, die Gefühle, dann will das manchmal auch einfach raus. Und dann, vor allem, wenn man irgendwie für sich alleine zu Hause ist oder so und in einem geschützten Raum, dann dürfen wir das auch rauslassen. Und dafür eignen sich sicherlich auch Yoga-Posen oder sonst irgendwas in Kissen zu hauen. Oder manchmal brauchen wir das sowohl auf der körperlichen Ebene als auch mit Wörtern oder mit Geräuschen oder wie auch immer zu verbinden.
Ja, oder mit einer wilden Playlist oder so. Das nehme ich auch gerne als Beispiel, ne? Dass wenn man wütend ist, man wirklich mal überlegt, hilft es jetzt mir, mich zu beruhigen, indem ich mir die Klangschalen anmache, oder hilft es mir mehr, indem ich eine Techno- oder Metal-Playlist mir anmache und mich da nochmal so ein bisschen verbinde auch mit meinem Gefühl.
Genau, das finde ich auch eine super Idee, die Musik laut zu drehen und insgesamt einfach in sich reinzuhören. Was bräuchte ich gerade? Und ich arbeite auch gerne mit der Klopfmethode, also das auch bei intensiven Gefühlen, dass wir die Finger nutzen und einfach am Körper klopfen. Also ich mache jetzt, Sally sieht es, die Hörerin nicht, aber ich klopfe gerade auf der Hand. Und das ist einfach eine Möglichkeit, unser Körper zu nutzen, um unser Gehirn zu sagen, ist doch alles in Ordnung. Ich kann hier atmen, ich kann mich spüren und diese Gefühle, die schaden mich nicht. Also die tun zwar innerlich weh, aber mein Körper nimmt jetzt keinen Schaden davon und ich bin eigentlich hier total in Sicherheit. Auch wenn mein Gehirn sagt, oh, Angst oder Wut oder was auch immer, ja, Bedrohung. Aber eigentlich geht es mir momentan gut. Ich kann atmen, ich kann mich spüren und da ist es manchmal so, dass unser Gehirn uns ein bisschen austrickst mit den Gefühlen, weil für unser Gehirn ist es weniger wichtig, ob wir tatsächlich etwas erleben oder nur die Vorstellung davon haben. Und ich glaube, in vielen Momenten in dieser Lebensphase kommt dann die Vorstellung, vielleicht klappt es nie. Und dann haben wir mit einer ganz großen Angst zu tun und vielleicht dann auch mit Wut. Und dann aber zu merken, Moment, nein, diese Angst brauche ich jetzt nicht. Die ist nicht dran jetzt in diesem Moment. Im Moment geht es mir gut und im Moment haben wir noch viele Möglichkeiten oder Dinge, die wir ausprobieren können oder wie wir das Leben gestalten können, dass es uns gut geht. Und in diesem Moment aber, wenn wir uns vorstellen, wie es sein könnte, wenn es nicht klappt, dann haben wir eben wieder mit großen Gefühlen zu tun. Und genau, deshalb kann es gut sein, zu atmen.
Ja, und der wahre Moment, wo Menschen in der Situation sind, dass sie sagen, mit dem Kinderwunsch geht's jetzt nicht weiter. Dieser wahre Moment in Wahrheit ist auch ein Moment vieler Möglichkeiten. Und das sehen die Leute dann auch. Ich begleite viele Menschen, die da durchgehen. Nur in der Vorstellung ist es ein Moment ohne Möglichkeiten. Und das ist ein Riesenunterschied.
Genau. In dem Moment haben wir immer Strategien und Ressourcen, die wir nutzen können, um gut da durchzugehen. Wie du sagst, es ist die Vorstellung davon, dass dieser Moment kommen könnte und dass ich dann nicht wissen würde, wie ich damit umgehe. Aber wir sind, wenn der Punkt kommt, sind wir immer viel weiter, als wir jetzt sind.
Ja. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf die andere Seite des Gefühlsspektrums gucken. Also totale Euphorie, auch das kennen viele in der Kinderwunschzeit. Ganz hoffnungsvoll zu sein, voll ganz viel Vertrauen. Wie guckst du darauf? Sollte man das genießen? Ist das irgendwie gefährlich?
Also genießen, ja. Ich würde sagen, es nutzt nicht unbedingt, die Freude runterzudrücken. Das machen wir Menschen irgendwie automatisch manchmal oder viele von uns, um das Gefühl zu haben, dann bin ich ja nicht ganz so enttäuscht, wenn es dann nicht kommt. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher, ob das immer so ist. Ob wir uns tatsächlich damit schützen, wenn wir die Freude nicht zulassen oder die Vorfreude. Ich finde, auch in der Partnerschaft ist es wichtig, diese Momente auch miteinander zu genießen, weil es genügend Momente gibt, die eher von Traurigkeit oder Enttäuschung geprägt sind. Und diese Momente helfen uns auch weiterzumachen und das Leben, ja, überhaupt noch dieses Gefühl zu spüren, wie es ist, hoffnungsvoll zu sein und Freude zu spüren. Und trotzdem würde ich sagen, ist es am allerbesten, wenn wir aber dieses Gefühl damit mit etwas koppeln, was wir auch irgendwie selber steuern können. Also die Hoffnung zu haben, schwanger zu werden, das haben viele, dafür kann ich aber nichts tun. Aber die Hoffnung und Zuversicht, dass ich gut durchkomme oder ein glückliches Leben oder wir als Paar ein glückliches Leben führen werden, egal wie es kommt. Da sind die Punkte, wo ich wirklich finde, da darf ganz große positive Gefühle sein. Ja, wenn wir merken, auch als Paar, dass eine Situation uns zusammenschweißt, ja, oder stärkt, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist, die Situation, aber dass es uns näher bringt. Ja, oder wenn wir irgendwas vornehmen mit Kinderwunsch oder zu was ganz anderem, zum Urlaub oder sowas, dass da diese Vorfreude gemeinsam zu feiern, das finde ich, stärkt die Partnerschaft.
Ja, und das würde zum Beispiel konkret bedeuten, wenn ich jetzt mich mega freue, dass ich zum Beispiel in meiner Schwangerschaft die 12. Woche geschafft habe, okay, dann kann ich mal eine halbe Stunde nach Babybettchen gucken, aber nicht bis nachts um 2, weil wenn morgen Samstag ist, dann haben wir vielleicht was vor, wir haben vielleicht auch schöne Dinge vor und dann reicht's halt, eine halbe Stunde da das zu machen und den Rest der Energie halt noch aufheben für Dinge, die heute oder morgen eine Investition in mich, in die Partnerschaft, in Stärkung sind und wo ich auch die Freude schon ausleben kann, weil bei den Babybettchen ist das eine verschobene Freude auf dann, wenn es dann so ist.
Genau, und natürlich, wenn wir uns sehr stark reinbegeben in diese Vorstellung, wenn ich einen Großteil meines Tages damit verbringe, mir vorzustellen, wie es dann wäre, wenn ich schwanger wäre oder wenn ein Kind da wäre, dann habe ich eben damit zu tun, dass immer wieder ich dieses Diskrepanzerleben habe. Ja, so nennen wir das in der Psychologie, dass eben ein Unterschied zwischen mein Soll- oder Wunschzustand und mein Ist-Zustand ist. Und das hilft uns nicht unbedingt. Ja, viel besser ist, wie du sagst, ja, wir können kurz freuen und überlegen, ach, was wäre dann der nächste Schritt jetzt in der Planung, oder wann wollen wir das jetzt anderen Menschen erzählen oder so. Also da dürfen wir auch schöne Pläne schmieden, aber dann auch zu sagen, und was machen wir heute als Paar? Ja, was machen wir heute für die Partnerschaft oder was mache ich heute für mich, um diese Phase, in der ich gerade bin, am besten zu genießen, ja, und nicht nur in dieser Vorstellungswelt zu sein mit der Freude.
Ja, und das Bild, was gerade in meinem Kopf erscheint, ist, dass das so ein bisschen ist, wie wenn ich so einen Rettungsring irgendwie geangelt habe. Ja, also ich habe jetzt da was und das löst bei mir ganz viel Euphorie und Freude aus. Und es geht dann aber darum, ich kann das hier, wir sehen uns ja so schön mit Gesten machen, ne? Ich kann das wie so ein Seil so ranziehen. Und es geht aber darum, dass ich dieses Freudegefühl auch ins Hier und Jetzt ziehe und dass ich eben mich nicht nur in meiner Vorstellungswelt darin aufhalte. Und oft ist es auch so, dass der Partner oder die Partnerin einem zurückmeldet, boah Mensch, Sally, ich kann mich jetzt irgendwie nicht dafür begeistern, mir hier 10 verschiedene Bettwäschesets anzugucken. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das ist ja eigentlich die Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, die Freude ins Hier und Jetzt zu holen, wo wir sie auch teilen können?
Ja. Und vielleicht ist es dann einfach, jetzt haben wir die 12. Woche erreicht, jetzt gehen wir schön essen. Oder jetzt bauen wir ein neues Ritual irgendwie ein, dass wir abends spazieren gehen. Oder oder ich mache ein bisschen Yoga am Morgen oder am Abend. Oder mach mir was Schönes zum Essen. Also ich finde, da haben wir Möglichkeiten, Dinge zu feiern in dem Moment, hier und jetzt in dem Moment, ohne eben in dieser Vorstellungsfalle zu tappen sozusagen.
Das finde ich ist ein ganz schöner Abschluss für unsere Folge heute. Gefühle gehören zur Kinderwunschzeit dazu, die positiven und auch die negativen. Und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und dafür haben wir, glaube ich, ein paar richtig gute Tipps gegeben. Vielen Dank, liebe Taylor, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.